Es ist manchmal wirklich ein Graus, hat Stefan gerade gesungen. Es ist manchmal wirklich ein Graus. Kennt ihr Jérôme Cahuzac? Ich weiß nicht, ob ich noch richtig ausspreche. Jérôme Cahuzac. Spitzenpolitiker in der Sozialistischen Partei in Frankreich. Eine der Säulen der neuen Regierung unter Hollande, der eine vorbildliche Republik versprochen hatte bei seinem Amtsantritt als Präsident. Cahuzac war Minister für das Budget und er war eisern darauf, hat darüber gewacht, dass keine Gelder verschwendet werden, dass strenge Haushaltsdisziplin herrscht, wie das in Frankreich üblich ist, und hat also seine Ministerkollegen an die Kandare genommen, ihnen böse Briefe geschrieben, wenn sie zu viel Geld ausgegeben haben. Hat das getan. Er ist am, ich glaube, 19. März zurückgetreten, nachdem herauskam und er dann schließlich auch zugegeben hat, dass er aus seinem früheren Leben als Schönheitschirurg 600.000 Euro am Fiskus vorbei auf Konten in der Schweiz verfrachtet hatte. Das war eine monatelange Hängepartie, er hat alles abgestritten und irgendwann musste er also seinen Hut nehmen. Ein sozialistischer Haushaltswächter mit Nummernkonto in der Schweiz. Zum Thema alles Heuchler. Und es fallen da auch noch andere Beispiele ein. Ich will euch da nicht langweilen, aber jemand könnte einen Wurstfabrikant und Wohltäter einfallen, der sich mit 600.000 Euro gar nicht abgeben würde. Mit Schweizer Konten dann schon. Da war ein US-Senator, der gestritten hat für konservative Familienwerte, ja, Family Values, wie das heißt, und dann verhaftet wird auf einer Flughafentoilette wegen unzüchtigen Benehmens, nachdem er ausgerechnet einem Polizisten von der Sitte eindeutige Angebote gemacht hatte, aus der Flughafentoilette. Da ist eine große diakonische Einrichtung, die in die Schlagzeilen gerät, weil sie Dumpinglöhne zahlt, ihre Mitarbeiter entlässt und über eine Beschäftigungsgesellschaft wieder anheuert und gleichzeitig sich in den sozialpolitischen Diskurs einschaltet. Alles Heuchler. Wie ist das mit der Heuchelei? Friedrich Kirchner, Philosoph und Theologe, hat 1907 Heuchelei definiert als eine aus selbstsüchtigen Interessen entspringende Verhüllung der wahren und Vorspiegelung einer falschen, in dem Betreffenden nicht vorhandenen, lobenswerten Gesinnung. Ja? Also Verhüllung der wahren Gesinnung und Vorspiegelung einer falschen Gesinnung, die lobenswert ist, aber in dem Betreffenden nicht vorhanden. Zum Beispiel, ich bin ein ausgesprochen sparsamer Mensch. Oder so wäre lobenswert, wenn es denn dann so wäre, in dem Beispiel von eben. Und jetzt habe ich über Politik gesprochen und Wirtschaft und das, da kann man schön drüber reden. Aber wir wollen über Christen und über Kirche reden. Und dann wird das ein bisschen unangenehmer, weil die Einschläge etwas näher rücken. Mahatma Gandhi, bekanntermaßen kein Christ, aber der kannte Christen und er hat gesagt, ich mag euren Christus, ich mag nur eure Christen nicht. Eure Christen sind ganz anders als euer Christus. Eine Außenwahrnehmung, die man mal so stehen lassen kann. Viele, die vielleicht mal sich damit mit dem Glauben beschäftigt haben, vielleicht auch nur oberflächlich, haben sich dann abgewandt mit der Aussage, das sind doch alles Heuchler. Die Kirche steckt doch auch voller Heuchler. Und dann haken sie den Glauben komplett ab. Und das eine, was dann vielleicht angeführt wird, sind irgendwelche prominenten Beispiele. So in der Liga, wie ich sie gerade geschildert habe. Sowas gibt es ja auch bei Kirchens. Aber häufig geht es nicht um diese prominenten Beispiele, sondern ich begegne vielen Menschen, die ganz persönliche Erfahrungen haben mit Heuchelei unter Christen. Da ist der fromme Arbeitgeber oder Geschäftspartner, der in seinem Geschäftsgebaren dann knallhart ist und doch nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Da sind vielleicht die eigenen Eltern gewesen, die in der Gemeinde immer sehr fromm waren und überall dabei und zu Hause ganz anders. Und da war bei manchen der Priester oder der Pastor oder der Jugendleiter, der seinen Schutzbefohlenen eigentlich die Liebe Gottes nahebringen sollte und stattdessen seine kranken Neigungen an ihnen ausgelebt hat. Und vielleicht ist das deine Erfahrung. Und wenn wir über Heuchelei unter Christen reden, ist das nicht ein Thema anhand der Zeitungslektüre, sondern anhand deiner Erfahrungen. Und das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Und meine Frage ist, wie können wir damit umgehen, mit solchen Erfahrungen? Ich denke, wir können nicht damit umgehen, indem wir so tun, als ginge uns das nichts an. Nach dem Motto, das war ja die katholische Kirche, das war ja diese Spendenskandale, das waren ja irgendwelche amerikanischen Fernsehprediger, so viel Geld kriegen wir gar nicht, wie die veruntreut haben. Diese Erfahrung mit Zwang, das waren ja gar keine richtigen Christen und so weiter. Ja, ihr kennt dieses Spiel. Man kann sich ja mal hingucken. Nicht jeder, der Christ sich nennt, verdient diesen Namen. Nicht jeder, der in einer Kirche anzutreffen ist, ist Christ. So wie nicht jeder, nicht alles, was in der Garage rumsteht, ein Auto ist. Aber mit der Ausrede kommen wir nicht weit. Und dann können wir sehr klar sein. Dafür sind die Erfahrungen zu real. Auch in unseren sogenannten Kreisen, wo immer die genau sind. Auch und gerade bei denen, die es ganz besonders ernst meinen mit dem Christsein. Und ja, was sagt Jesus dazu? Er ist da glasklar. Er beschwichtigt nicht. Er sagt nicht, naja, das waren ja nicht so richtig. Er redet nicht drumherum, sondern er bringt die Dinge auf den Punkt. Und ich möchte eine Geschichte mit euch anschauen, die Jesus erzählt. Wer mitlesen möchte, im Lukas-Evangelium Kapitel 18, ab Vers 9. Lukas 18. Da wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Ja, sie meinten, sie stehen untadelig da und hatten für alle anderen nur Verachtung übrig. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf zum Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer, das war jemand, der sein ganzes Leben dem Gebet gewidmet hat, dem Studium von Gottes Wort und auch dem Befolgen von Gottes Wort. Jemand, dem es wirklich ernst war, Gott zu dienen. Der Zolleinnehmer war jemand, der mit der Besatzungsmacht kollaboriert hat, der zu hohe Steuern eingezogen hat, der korrupt war, für sich selbst noch abgezweigt hat. Wird im Neuen Testament immer wieder in einem Atemzug mit den Sündern genannt, die Zöllner und die Sünder. Also, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Alle diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss, ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wenn ihr euch selbst groß macht, wird Gott euch demütigen. Und wenn ihr euch selbst gering achtet, wird Gott euch zu Ehren bringen. Amen. 2 Männer. Der Pharisäer will sich selbst aufwerten. Und wie macht er das? Indem er andere abwertet. Ja, das ist eine alte Technik. Indem du die anderen herabsetzt, siehst du besser aus. Er nimmt die tatsächliche oder vermeintliche Sünde der anderen wahr, weist darauf hin. Er weist übrigens auch Gott darauf hin, falls er es noch nicht bemerkt hat. Und er nimmt es wahr, die Sünde bei den anderen, nicht als etwas, was ihm das Herz bricht. Und sagt, da ist jemand, der hat sich verrannt, der ist ins Unglück geraten. Da hat jemand diesen schrecklichen Job als Zolleinnehmer, also damals ein schrecklicher Job, ja. Und wie kann ich ihm helfen, wieder auf die Beine zu kommen, was Ordentliches zu lernen? Nein, er nimmt es wahr eher mit Genugtuung. Denn je schmutziger der andere erscheint, desto mehr glänze ich, ist die Logik. Man kann sich fragen, wenn man ihn so beobachtet dabei, ob er sich denn seiner Position wirklich so sicher ist, wenn er so darauf abhebt, wo denn der andere steht. Aber er zeigt jedenfalls auf die anderen. Und dann zeigt er auf sich. Unsere Jungs haben gerade gelernt von der Deiner, wenn man mit einem Finger auf andere zeigt, zeigen drei Finger auf einen selbst. Da sagte Isaac gestern, ja, da muss man so zeigen. Also er sieht bei den anderen, was falsch läuft, und er sieht natürlich bei sich, was gut läuft. Er streicht das heraus. Alle, was er alles Gutes tut, über alle Forderungen des Gesetzes hinaus. Ja, ich tue mehr, als verlangt wird. Gott muss wirklich froh sein, mich zu haben, sagt er. Und was sagt Jesus? Er könnte ja sagen, na, der gibt sich doch solche Mühe, der meint es doch gut. Der schießt vielleicht etwas übers Ziel hinaus. Da muss man sagen, dass er sich mal ein bisschen entspannt. Nein, Jesus sagt zu ihm, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte, ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Der Pharisäer damals und Pharisäer heute stehen unter einem zweifachen Urteil Gottes. Zum einen, seine Frömmigkeit, alles, was er vor sich herträgt, ist eigentlich ein Versuch, sich selbst zu erlösen. Letztlich, also fromm er ist und so gottesfürchtig er ist, sagt er, ich kriege das schon alleine hin. Ich brauche Gott eigentlich gar nicht mehr. Ich bin schon selber gut genug. Und damit schneidet er sich direkt von Gottes Gnade ab. Weil er sagt, Dankeschön, ich habe schon, reichlich. Und das Neue Testament ist sehr deutlich, dass das ein Weg ist, der in den Tod führt. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Galater, da ging es um die Frage, ob Christen sich noch beschneiden lassen sollen, sich an das jüdische Gesetz halten sollen, danach versuchen, irgendwie fromm zu sein vor Gott. Und wer das versucht, durch das Einhalten von Regeln gut vor Gott dazustehen, da sagt Paulus, ich bezeuge einem jeden, der sich beschneiden lässt, mit diesem Hintergrund, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Also wenn du auf dem Weg dich begibst, dann viel Erfolg sozusagen, viel Glück. Aber es wird nicht gelingen. Es ist nicht zu schaffen. Es ist ein Weg, der nicht zum Ziel führt. Das ist das eine. Also eigentlich ein Weg der Selbsterlösung, der zum Scheitern verurteilt ist. Und zum anderen ist da noch der Blick zu den Mitmenschen. Und da machen sie eigentlich Gott seinen Platz streitig und schwingen sich zum Richter über die anderen auf. Ja, und dann stellen sie fest, dass die wenigsten ihren strengen Maßstäben genügen. Schau mal, Gott, ich habe die Menschen schon mal vorsortiert für dich. Ja? Da hast du nicht so viel Arbeit. Und Gott ist nicht beeindruckt. Gott ist nicht beeindruckt. Wir lesen das in Matthäus 23, wo Jesus sehr scharf zu den Pharisäern spricht. Wir haben Jesus immer so, manchmal so vor Augen, als jemand, der immer lieb ist. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen, ihr versperrt den Zugang zur neuen Welt Gottes vor den Menschen. Ihr selbst geht nicht hinein und ihr hindert alle, die hinein wollen, indem ihr so hohe Hürden aufbaut von dem, was die Leute alles tun müssen, was kein Mensch halten kann. Also ein Weg, der nicht zum Ziel führt. Dieser ging gerechtfertigt nach Hause und nicht jener. Jetzt kann man fragen, ist die Geschichte damit zu Ende? Also, was sagt Jesus zu Heuchlern? Ja, ein sehr klares Urteil. Können wir damit jetzt enden? Ich weiß nicht, ob das dann frohe Botschaft ist. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Es gibt nämlich noch eine Geschichte mit einem Pharisäer. Im Johannesevangelium, Johannes 3, ganz am Anfang. Da heißt es, einer von den Pharisäern war Nikodemus. Ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass Gott dich gesandt und dich als Lehrer bestätigt hat. nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wie du sie tust. Sehr hohe Anerkennung für Jesus. Jesus könnte sagen, wow, einer von den obersten Pharisäern sagt das, gleich am Anfang meines Dienstes. Kannst du das bitte nochmal der Zeitung erzählen? Oder so. Das ist gute PR. Aber stattdessen sagt Jesus ganz was anderes. Er sagt, Amen, ich versichere dir, nur wer von oben her geboren wird oder wer von Neuem geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon ein Greis ist, fragte Nikodemus. Er kann doch nicht noch einmal in den Mutterschoß zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus sagte, Amen, ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Der Pharisäer, der Heuchler, der sich auf seine Gerechtigkeit etwas einbildet, der muss sich ganz klein machen. Der muss durch eine neue Geburt gehen. Da muss er wieder ganz neu Abhängigkeit lernen. Wenn etwas charakteristisch ist für kleine Babys, wir probieren es gerade aus, ja, ist die totale Abhängigkeit. Das kann keine eigene Leistung bringen. Und hier ist dieser Nikodemus mit all seinen Credentials, ja, mit allem, was er schon gelernt hat und studiert hat und vollbracht hat. Und Jesus sagt zu ihm, du musst, das ist alles nett, aber du musst ganz von vorne anfangen. Als kleines Baby, eine neue Geburt. Und dieses Leben, was diesen Namen verdient, ist zu 100% von Gott geschenkt. Und das schenke ich jedem, der es haben will. Das heißt, wenn du es bekommen hast, kannst du dir nichts drauf einbilden. Ja, mir hat Jesus das gegeben. Und so, das funktioniert nicht. Weil es ein freies Geschenk ist. Wir brauchen diesen Neuanfang, wir brauchen Vergebung. Und die Vergebung brauchen wir nicht nur einmal, wenn wir dieses Leben empfangen, sondern immer wieder neu. Das ist das, woraus, nicht aus dem selber tun, aus dem das selber erreichen, guck, Herr, was ich alles hinkriege, sondern immer wieder neu aus der Gnade, aus der Vergebung. Das ist die Botschaft für die Pharisäer hier in der Geschichte und hier in diesem Raum. Wir brauchen dieses neue Leben. Und wie ist das mit den Zolleinnehmern in der Geschichte? Über die habe ich noch gar nicht gesprochen. Können die sich entspannt zurücklehnen? Die kommen ja hier gut weg in der Geschichte. Die scheinen ja auf dem richtigen Weg zu sein. Vorsicht. Du könntest in eine Haltung kommen, wo du sagst, also ich habe sicher nicht alles richtig gemacht im Leben. Aber immerhin mache ich auch kein Tamtam um meine Rechtschaffenheit, so wie dieser Pharisäer. Wenn ich Mist baue, dann stehe ich auch dazu, dann tue ich nicht fromm. Ich bin kein perfekter Mensch, aber so gut wie die Frommen bin ich allemal. Ich habe was gehört, wo jemand sagt, stellt euch vor, da kommt die Tempelpolizei, verhaftet den Pharisäer. Also wegen Betrugs, wegen Unterschlagung, wegen Missbrauch oder was auch immer. Und der Zöllner steht da und sagt, schau an, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Und wir geraten auf eine schiefe Ebene, wo wir am Ende sagen, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie jener Pharisäer. Merkt ihr, was da abgeht? Plötzlich zeigst du auch wieder mit dem Finger auf die, die auf andere mit dem Finger zeigen. Das Menschenherz ist ein trotzig und verzagt Ding. Der Zolleinnehmer ist auch kein besserer Mensch. Sein Vorteil besteht nicht darin, dass er so wahnsinnig ehrlich ist, sondern dass er realistisch darin ist, wie er vor Gott steht. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich lebe in Trennung von Gott. Und die Konsequenz ist nicht, ich strenge mich jetzt mehr an, sondern Herr, hab Erbarmen mit mir. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Vergebung. Und da landen wir am gleichen Punkt wie eben der Nikodemus. So unterschiedlich wie wir sind, vor Gott hat jeder den gleichen Stand. Das gilt für den Heuchler, für den Pharisäer, für den Zolleinnehmer, für den Atheisten, für den Pastor. Gott sieht uns. Und er sieht uns voller Liebe an. Jeden von uns. Und er möchte, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben, dass du in Gemeinschaft mit ihm lebst. Er hat keine Lieblingskinder. die immer schon da waren oder so. Er schickt niemanden weg, der zu ihm kommt. Und die andere Wahrheit gilt auch für jeden von uns. Durch unsere offene oder kaschierte Selbstsucht, durch unser selber groß sein wollen, selber machen wollen, das ist letztlich Auflehnung gegen Gott. Das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Da geht es nicht in erster Linie um bestimmte Taten, sondern um eine Haltung Gott gegenüber, die sagt, ich kann das selber. Dadurch sind wir alle getrennt von Gott und können, so wie wir sind, eigentlich nicht zu ihm kommen. Der Pharisäer hat das mit großem persönlichem Einsatz versucht und ist gescheitert. Niemand ist gut genug, um aus eigener Kraft vor einem heiligen Gott zu bestehen. Wenn du sagst, na, wenn Gott dann irgendwann mal wissen will, was ich gemacht habe, dann werde ich ihm das schon erklären und warum das so war und die Gesellschaft war schuld und was weiß ich, da wirst du nicht weit kommen bei Gott, wenn er wirklich Gott ist. Und schließlich gilt dann für beide und für jeden, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Für Pharisäer und für Zöllner. Für dich und für mich. Während wir noch eifrig bedacht waren, unseren Ruf zu wahren, wurde er geschmäht und bloßgestellt und trug all unsere Schuld und all unsere Schande und alle Ablehnung an seinem Körper am Kreuz. Und vom Kreuz her bietet er jeden Menschen, so wie dem Nikodemus, einen neuen Anfang an. Neues Leben. Paulus sagt in Römer 3, alle sind schuldig geworden und haben den Anteil an Gottes Herrlichkeit verloren. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Das kam vor eben bei dem Zöllner. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, weil Jesus für dich gestorben ist, kannst du gerecht vor ihm sein, wenn du ihn darum bittest. Er bietet uns einen neuen Anfang, neues Leben an. Oder er lädt uns ein, weiterzugehen auf diesem Weg, den wir schon angefangen haben. So, wird das dann ein gerader Weg ohne Brüche sein, von diesem Punkt an? Ganz sicher nicht. Wir werden stolpern. Wir werden uns viel vornehmen und den Mund noch voller nehmen und werden nicht die Hälfte schaffen. Wir werden uns selbst und andere enttäuschen und in unserer Schwachheit Gottes Kraft und Gottes Gnade erfahren und sein Göttliches trotzdem erfahren. Trotzdem ist er da, trotzdem trägt er uns. Trotzdem gebraucht er uns sogar in dieser Welt. Ja, so wie die Steine, von denen wir gehört haben. Andere werden dann unser Stolpern sehen und sagen, ach, und der will Christ sein. Guck mal, der ist ja auch nicht besser als die anderen. Aber wir werden keine Masken mehr tragen. Und wenn wir zusammenkommen, was machen wir? Es gibt es sicher, dass Menschen als Christen zusammenkommen und es ist eigentlich ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Und jeder führt seine Maske vor. Aber wenn wir vom Kreuz kommen, wenn wir von diesem Ort her kommen, dann können wir vor Gott und voreinander bekennen, dass wir Heuchler sind. Dass wir dieses Potenzial haben, dass wir immer wieder auch in diese Falle tappen. Mehr sein zu wollen, mehr scheinen zu wollen, als wir sind. Wir bekennen, dass wir schwach sind. Und wir bekennen, dass wir Gott und einander brauchen. Und wir empfangen dann neue Gnade voneinander und von Gott. Und so gehen wir weiter. Und vielleicht hängen wir ein Schild vor unsere Tür, wie ich das gelesen habe von einer Kirche in Kenia. Da war ein Schild an der Kirche, drauf stand, diese Kirche ist voller Heuchler. Aber wir haben immer noch Platz für einen mehr. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, so wie du bist. Arno Backhaus sagt, Gott liebt dich so, wie du bist. Ne? So zu Jesus zu kommen. Denn er kennt dich ja. Er durchschaut jede Heuchelei. Wir haben dieses Lied zweimal gesungen, nämlich Flügel der Morgenröte. Das speist sich ja aus dem 139. Psalm, wo David betet, ja, wenn ich mich verbergen will, wenn ich mich verstecken will vor Gott, überall bist du. Wir lesen immer nur den Vers, du bist da und hältst deine Hand über mir und lesen das als Trost. Und das ist auch ein Trost. Aber bei David ist das erstmal ein Kampf. Der merkt, Mensch, Gott sieht alles, der weiß, was in meinem Herzen ist. Und er versucht, sich zu verkriechen und sieht, überall ist Gott. Und zum Schluss fängt er an, Gott darüber zu ehren und anzubeten, sich daran zu freuen, weil er auch Gottes Liebe und Gottes Gnade erkennt. Also er durchschaut dich sowieso. Du kannst anderen Menschen was vormachen, du kannst mir was vormachen. Aber du kannst Gott nichts vormachen. Und trotzdem liebt er dich. Das heißt ja auch, es wird nie an den Punkt kommen, wo Gott sagt, also lieber Freund, ich habe mich so in dir getäuscht. Ich habe ja gedacht, ich könnte mit dir was anfangen, aber so wie die Dinge sich jetzt darstellen, wird das nichts. Nein, er kennt dich besser als du selbst. Er durchschaut dich besser als du selbst. Und er sagt ja zu dir. Nicht zu allem, was du tust, aber er will dich in seiner Familie haben. Er bietet dir Leben an, er bietet dir Freiheit an. Er bietet dir auch Freiheit von Verletzungen an. Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht bist du durch fromme Heuchelei verletzt worden. Vielleicht durch Leiter, durch Pastoren. Und ich möchte als Pastor sagen und als Mitchrist, stellvertretend, möchte ich dich um Vergebung bitten. Wo Christen dich so verletzt haben, wo Christen dich so enttäuscht haben. Mir bricht das Herz, wenn ich höre, was Menschen im Namen Gottes tun. Aber ich bitte dich, lass diese Menschen nicht das letzte Wort haben. Da gibst du ihnen mehr Macht, als ihnen zusteht. Sondern schau auf Jesus. Er ist anders. Geh weiter mit ihm. Er heilt deine Verletzungen und er vergibt dir deine Schuld. Er hat sie schon getragen und lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Vergebung zu empfangen, neues Leben, weiterzugehen auf diesem Weg. Manche sind hier und die stehen vor diesem Schritt, zu sagen, Jesus, du sollst mein Herr sein, mein Leben soll dir gehören. Und viele, wahrscheinlich die meisten, sind schon länger auf dem Weg mit Jesus oder seit einer Weile. Aber das ist gut, auch neu das zu sagen. Ich will nicht mir und anderen und schon gar nicht Gott was vormachen. Ich empfange neu deine Gnade, ich empfange neu Vergebung. Und ich gehe weiter. Es gibt immer noch Platz für einen mehr. Herzlich willkommen. Halleluja. Ich möchte beten und kannst vielleicht einfach im Stillen mitbeten, wenn das dein Gebet sein kann. Einfach das bekräftigen durch deinen Amen am Schluss. Und danach haben wir einen Moment Stille, wo du auch Gott deine Antwort geben kannst. Und dann singen wir noch ein Lied miteinander. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst und ich komme zu dir. Und ich danke dir, dass ich vor dir meine Masken ablegen kann. Dass du nicht entsetzt bist, dass du nicht lachst, dass du nicht wegläufst, weil du mich sowieso schon kennst. Du kennst die guten Seiten, meine Stärken, aber du kennst auch alle verborgene Schuld in mir. Und ich bitte dich, vergib mir. Du bist ja dafür ans Kreuz gegangen. Vergib du mir meine Schuld. Mach mich frei von allem, was mich festhält. Ich lege mein Leben in deine Hand. Schenke du mir neues, ewiges Leben mit dir. Amen.